Gewaltfreie Kommunikation für die Ohren. Ein Podcast von Markus Sikor und Gerhard Rothaupt. Vom Institut Sikor und Visionen und Wege. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören und freuen uns auf Ihr Feedback.
Hi. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast der Reihe Gewaltfreie Kommunikation für die Ohren mit Markus Sikor und Gerhard Rothaupt. Hallo Markus.
Hi, grüß dich. Ja, wir haben ja schon ein bisschen vorher gequatscht, so wir haben uns warm geredet. So, lass uns gleich einsteigen. Du hast ein spannendes Thema vorgeschlagen.
Ja, das Thema Bewerten, Gleichheit, Gleichwertigkeit, was ja in der gewaltfreien Kommunikation viel diskutiert wird.
Ja.
Und wo es ja auch dieses weit verbreitete Zitat von Krishnamurti gibt: Beobachten ohne zu bewerten ist die höchste Form menschlicher Intelligenz.
Ja.
Ja, und da hätte ich Lust, heute mal ein bisschen näher hinzugucken. Und ich würde dir den Ball zuspielen. Wie siehst du das?
Ja, also was ich schon mal klar sehe, dann falle ich schon mal unter keine Kategorie von menschlicher Intelligenz, weil das kriege ich nicht hin. Also ich habe, ich glaube, ich kenne keine Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich nicht sofort bewerte. Ich glaube auch, dass da ist eine Gefahr von einem großen Missverständnis drin. Ich glaube, was Marshall meint und was deswegen er das auch Zitat einsetzt, ist einfach die Wichtigkeit zu betonen, dass wir Beobachtung von Bewertungen trennen können, und damit nicht sagen wollte und glaube ich auch nie gesagt hat, das habe ich ihn nie sagen hören, dass wir nicht bewerten sollten oder dass Bewertung schlecht ist. Ganz im Gegenteil, die letzten Jahre, immer wenn er gefragt wurde, bewertest du nicht? Dann sagt, klar bewerte ich. Ich bewerte immer, ob meine Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht und so weiter. So, also da muss man schon nochmal viel Klarheit reinbringen. Was heißt bewerten? Was heißt vergleichen? Was heißt lebensdienliches Bewerten? Wie unterscheiden wir es vom lebensfeindlichen Bewerten, was zu eher Trennung, zur Gewalt führt? Weil, ich meine, das ist offensichtlich, ja, das ist eine bestimmte Form der Kommunikation, des Denkens, wo wir Menschen bewerten, sehr, sehr, sehr negative Auswirkungen für unser harmonisches Zusammenleben haben kann, ja, das ist ja keine Frage. Aber lass uns da mal, da würde ich einfach, genau.
Ja,
das. Noch, ja, ja.
Das genau. Ist der eine Punkt, wo wir wirklich Menschen bewerten und mit Etiketten belegen.
Ja.
Du bist faul oder fleißig oder sonst etwas und damit ja auch eine Festschreibung machen, jemand in eine Kiste stecken.
Ja.
Das ist ja die eine Seite der Bewertung.
Ja.
Die lebensfeindliche Form der Bewertung.
Ja.
Wie ist es mit der anderen?
Naja, die Frage ist halt für mich jetzt, wie gehen wir mit dieser Bewertung um? Weil ich bin ziemlich sicher, dass wir alle diese Bewertungen im Kopf haben. Und die Frage ist ja jetzt, was mache ich damit? Und da kommt für mich der Punkt rein, da kann ich dann unterscheiden, okay, verwandle ich eine lebensfeindliche Bewertung, eine lebensdienliche, habe ich diese Bereitschaft? Oder glaube ich wirklich, jemand ist faul? Ja, da ist natürlich was drin, was du ja wahrscheinlich in Seminaren auch sagst, wenn ich wirklich überzeugt bin, ein Mensch ist irgendwie, ja, er ist faul, er ist böse, er ist schlecht, dass diese Unklarheit, dass ich eigentlich nur eine Beobachtung in mir bewerte und dann als eine Zuschreibung habe, dass das ein großes Problem ist und natürlich zu viel Gewalt führt und Trennung führt. Ja. Oder wie erklärst du das im Seminar? Ich meine, wie erklärst du Unterschiede von lebensfeindlich, lebensdienlich? Mich mal interessieren.
Für mich ist der Punkt, die lebensfeindliche Bewertung hat wirklich eine Zuschreibung, hat ein Etikett, legt jemanden fest, egal ob sie positiv oder negativ ist.
Yeah,
was yeah. ja in sich auch eine Bewertung ist, positiv yeah. und negativ.
Yeah.
Aber hier bin ich nicht mehr im Leben, bin ich nicht mehr im Prozess, hier meißle ich etwas in Stein.
Yeah.
In der lebensdienlichen Bewertung bin ich genau da, wo du das vorhin auch sagtest. Ich bewerte, ist das hier, was hier gerade passiert, gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Erfüllt es meine Bedürfnisse nicht?
Ja.
Oder inwieweit erfüllt es meine Bedürfnisse?
Ja.
Und ich bin auch überzeugt, dass das Bewerten an sich, die Fähigkeit zu bewerten, zentral für unser Überleben ist und war.
Ja, ja.
Dass das deshalb so ein schneller Prozess ist. Sofort einschätzen zu können, ui, gefährlich, nicht gefährlich.
Genau, ja.
Letztlich läuft es ja immer wieder darauf raus.
Ja, gefährlich für uns und halt für unsere Bedürfnisse. Ne? Genau, das ist ja immer die Idee. Ja.
Und die tiefsten sind natürlich für unser Überleben.
In letzter Konsequenz für unser Überleben. Ja. Aber das finde ich schon mal wichtig, also das festzuhalten. Es geht nicht darum, in der gewaltfreien Kommunikation nicht zu bewerten. Da höre ich manchmal wirklich absurde Sätze wie bewerten ist schlecht, oder dann wird es halt anders genannt. Bewerten ist nicht gewaltfrei.
Oder wir sollen doch nicht mehr bewerten.
So wir sollen doch nicht mehr bewerten.
Genau. Wie das erste Gebot der gewaltfreien Kommunikation, du sollst nicht bewerten.
Genau. Ja, genau. Wir müssen uns noch die Strafe ausdenken. Wenn jemand jetzt doch bewertet, dann muss er sein Leben lang Giraffenohren tragen. Okay.
Da verändert sich das Straßenbild doch erheblich.
Erheblich, ja. Also darum geht es nicht. Es geht nicht darum, nicht zu bewerten. Und da wird dieses Zitat dann, denke ich, auch missverständlich, weil es sich auf eine andere Ebene bezieht. Es bezieht sich für mich alleine auf eine Ebene von Bewusstsein. Es gibt höheres Bewusstsein, was heißt, ich habe klar, wenn ich etwas beobachte, und ich kann es auch erstmal beobachten, diese Beobachtung, wie du vorhin gesagt hast, diesen Sinneseindruck überhaupt mal wahrnehmen, und dann bewerte ich, um das bewusst zu kriegen. Das ist für mich natürlich eine lebensdienlichere Form, als wenn ich in einem Zustand bin, wie noch, das ist nicht so lange her bei mir, wo ich einfach etwas wahrnehme, sofort in meine Bewertung falle und wirklich glaube, dass der andere eben schuld ist an dem, wie es mir geht und so weiter. Da kommen wir natürlich in diesen Kreislauf von Gewalt. Ja. Und das ist ja der Punkt, wo wir sagen, da möchten wir was ändern. Aber wir möchten nichts daran ändern, dass wir ein sehr hochentwickeltes Bewertungssystem haben. Wie du sagst, weil das ist ja wirklich essentiell. Ja.
Und dieses Thema Gewalt finde ich ja auch interessant. Was für mich ein wichtiger Punkt war, war zu erkennen, in dem Moment, wo ich in diesem Sinne bewerte von du bist faul oder ich bin faul oder ich bin fleißig und du bist faul, was ich mir selbst an Gewalt antue.
Ja. Yeah,
indem ich schneide mich ja ab.
Yeah.
Von dir, aber auch von meiner Lebensquelle letztlich.
Yeah, yeah.
Das zu spüren, auch wirklich mal reinzuspüren, und jeder kann das machen. Wie geht es mir, wenn ich wirklich glaube, mein Gegenüber ist faul oder ist rücksichtslos oder was auch immer? Yeah. Wie fühlt sich das innen drin an? Für mich ist das eng und starr. Wenn ich das loslassen kann, dann werde ich selber freier. Also das Loslassen von lebensfeindlichen Bewertungen ist ein Akt der Selbstbefreiung für mich.
Ja, und da wirklich, also für mich nochmal klar kriegen, was heißt Loslassen? Weil Loslassen heißt für mich im Grunde nur zu trennen, dass ich diese Bewertung als was, sag ich jetzt mal, real, als was Wahres nehme, im Sinne von, es gibt sowas wie faule, was weiß ich, Menschen. Ja. Mhm. Also im Grunde bewusst machen, im Grunde genau den Prozess bewusst machen. Ich beobachte etwas und ich bewerte diese Beobachtung aufgrund meiner Lebenserfahrung, aufgrund meiner momentanen Verfassung, aufgrund meines Hormonspiegels von weiß der Geier was. Deswegen bewerte ich eine Beobachtung auf eine bestimmte Art. Und wenn ich das bewusster kriege, immer bewusster, dann passiert meiner Erfahrung nach das, was du, glaube ich, beschreibst als Loslassen. Dann kann ich das sehen, okay, ich trenne das. Und das entspannt auf einer gewissen Ebene. Wie du sagst, genau, diese Bewertungen tun ja eigentlich uns nichts Gutes. Das weiß man bei vielen Untersuchungen, gerade zum Thema Ärger, ja. Weil den anderen interessiert es überhaupt nicht, wenn ich mich ärgere, aber mir tut's weh. Ja, ja, wenn er nicht mehr da ist, interessiert es ihn gar nicht, aber mir tut trotzdem weh.
Ja, das ist ja schon mal einiges zum Thema Bewerten, was ich immer noch weiterhin spannend finde. Also und was auch viel Verwirrung stiftet. Ich hoffe, wir können damit etwas Klärung schaffen.
Wir können bestimmt noch mehr Verwirrung reinbringen und dann kann man drüber nachdenken. Verwirrung, ja.
zu dem Thema Bewertung gibt es ja dann auch die Gleichwertigkeit. Und dort gibt es ja auch so einen Mythos von in der Szene der gewaltfreien Kommunikation so etwas wie, wir sind doch alle gleich, es gibt doch keine Unterschiede, wir sind alles Menschen und wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Und ja, und das macht mir immer wieder auch große Sorgen, das zu hören oder das wirklich einfach zu hören, mitzukriegen, weil ich auch glaube, dass da wieder ein großes Missverständnis ist.
Ja.
Wir sind natürlich als Menschen alle gleich wert, alle gleich viel wert, aber wir haben bei weitem nicht die gleichen Fähigkeiten.
Ja.
Also dieses alte Beispiel vom, was mache ich mit meinen Zahnschmerzen, ja? Und ich gehe immer noch lieber zum Zahnarzt als zum Schreiner oder zum Schmied, wie auch immer. Das ist, und das hat wirklich viel damit zu tun, dass ich dem Zahnarzt mehr Fähigkeiten zutraue, als dem Schmied bezüglich meiner Zahnschmerzen.
Ja, aber auch da ist wieder, denke ich, es scheint eine Angst zu herrschen, da Klarheit reinzubringen oder auch Unterscheidungen zu treffen, wie du sagst. Wir haben ja in der gewaltfreien Kommunikation, wir haben ja die Idee, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse, ja. Und gleichzeitig, wir haben die Wertehaltung in der gewaltfreien Kommunikation, alle Bedürfnisse sind gleich wichtig. Also wir möchten irgendwo hinkommen in der Kommunikation, dass meine Bedürfnisse und die meines Gegenübers und im besten Fall die aller Menschen erstmal die gleiche Wertigkeit haben. Das drücken wir ja oft so aus, dass wir sagen, sie werden gesehen. Was noch nicht heißt, sie werden erfüllt. Ja. Und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, um Bedürfnisse zu erfüllen, brauche ich bestimmte Fähigkeiten oder Ressourcen oder was auch immer. Und das ist unterschiedlich. Erstens haben wir leben in einer Welt, wo es zumindest materiell begrenzte Ressourcen gibt. Ja. Also es kann sein, dass wir bestimmte Bedürfnisse zu bestimmten Zeitpunkt nicht erfüllen können. Und es kann eben auch sein, wie du gesagt hast, dass Menschen haben verschiedene Fähigkeiten. Ja, wir sind alle Individuen, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da herrscht absolut keine Gleichwertigkeit, ja, als Mensch. Natürlich, ich gehe zu der Rechtsberatung zum Juristen und nicht zu meinem Bäcker. So, da wird auch niemand drüber diskutieren und gleichzeitig scheint eine Angst zu herrschen, dass wohl durch diese Unterscheidung wieder was reinkommt, was irgendwie, ich weiß nicht warum, elitär wirkt oder trennend wirkt. Ja. Und das gilt für mich gar nicht, weil für mich gilt im Gegenteil, wenn ich anerkenne, dass es Menschen gibt, die Dinge viel, viel besser können als ich, das hat was sehr Verbindendes, weil deswegen gehe ich ja dahin und schätze sie und mag sie deswegen und nutze ihre Fähigkeiten und gleiche das aus mit, was weiß ich, Geld oder Zeit. So, das ist für mich ein sehr, sehr schönes und lebensdienliches System, ja. Also wenn wir alle das Gleiche gleich gut könnten, dann wären wir vielleicht alle gleich. Nur das wäre total langweilig. Ja, das kann gar nicht, also ich sehe gar nicht, wie das funktionieren soll.
Ja.
Und da herrscht eben auch diese Verwirrung auf der Ebene von, was heißt Gleichheit? Auf welcher Ebene sind wir gleich und auf welchen Ebenen sind wir nicht gleich? Und das ist schon mal eine sehr basale Unterscheidung getroffen. Da gibt es sicher noch feinere Abstufungen. Aber da wird eben viel verwechselt auch, was sind Werte, ja, was drückt Werte aus, was drückt welche Bedürfnisse aus. Das erlebe ich in Seminaren immer wieder, dass die Fragen kommen, ja, wie unterscheidet ihr jetzt eigentlich Werte von Bedürfnisse? Ich weiß nicht, was erzählst du deinen Leuten, wenn du Werte von Bedürfnissen unterscheiden willst? Oder vielleicht tust du es auch nicht oder keine Ahnung, was?
Ja, für mich sind Bedürfnisse tatsächlich das, was uns am Leben erhält, was unser Leben schön macht, was uns wachsen lässt, was wir wirklich alle miteinander teilen.
Ja.
Und das, wo ich auch auf einer körperlichen Ebene spüren kann, ja, okay, sind sie erfüllt oder nicht?
Ja.
Letztlich bei allen Bedürfnissen.
Ja.
Und Werte sind für mich Übereinkünfte,
ja,
die wir treffen.
Ja.
Und die wir, denke ich, immer treffen und sinnvollerweise treffen. Nach welchen Werten wollen wir unser Leben ausrichten?
Ja.
Und also Wert ist für mich ein Übereinkommen
zwischen Menschen. Menschen. Ja, das ist sehr
ähnlich. Dazu gehört dann für mich eben auch so ein Wert wie Fairness oder Gleichheit. Ja, wo es ja viel Sinn macht, so einen Wert zu haben.
Ja.
Und aber gleichzeitig klar zu kriegen, das ist nicht unbedingt ein Bedürfnis.
Ja, aber wie kommen wir dahin denn? Ich meine, das erlebst du bestimmt auch in Seminaren, das wird ganz schnell, ich habe ein Bedürfnis nach Gleichwertigkeit, ich habe ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und dann ist die Überzeugung, nur weil jetzt das Wörtchen Bedürfnis davor genannt wird, sei das jetzt ein Bedürfnis, was großartig zu Verbindung beiträgt und was weiß ich, Konfliktlösung. Und die Erfahrung habe ich gerade nicht gemacht, weil ich sehe das wie du auch, also Werte sind eine Übereinkunft zwischen Menschen, also es ist eine kollektive, eine gemeinschaftliche, eine soziale Ebene. Ja, Werte entstehen durch Kommunikation von Menschen, wie sie ihre Lieblingsbedürfnisse, ihre Bedürfnisse auf ihre Lieblingsstrategien eben erfüllen möchten. So entstehen für mich Werte. Ja, also ich merke gern, wenn alle das Gleiche kriegen, fühle ich mich sicher und zugehörig und auch gesehen in meinen Bedürfnissen, deswegen mag ich das. Und dann geschieht keine Trennung mehr, dass das, was zwischen Menschen da verhandelt wird, Werte sind und das, was aber eigentlich damit für mich als Individuum erfüllt wird, das sind meine Bedürfnisse. Und diese Trennung finde ich sehr, sehr wichtig. Also das höre ich oft von Teilnehmern, dass das Klarheit schafft, wenn sie klar kriegen, wie du das eben beschrieben hast. Ja, Werte sind Übereinkünfte zwischen Menschen und die sind wichtig und die brauchen wir auch. Und es gibt bestimmt keine Gruppe, die keine Werte hat. Wir leben alle irgendwelche Werte. Und das ist was anderes als Bedürfnis, also das auch nicht zu vermischen und auch nicht gleichzusetzen, habe ich als sehr hilfreich erlebt.
Ja, diesen Effekt wirklich auch in sich zu beobachten oder wenn man zwei Menschen streiten sieht oder sich unterhalten sieht, wie unterschiedlich es ist, wenn es wirklich um Bedürfnisse geht,
ja,
wenn sie auf der Bedürfnisebene angekommen ist, wo unmittelbar Verbindung entsteht in aller Regel.
Ja.
Und solange jemand noch auf der Ebene des Wertes, wie zum Beispiel Gerechtigkeit ist, kann es häufig eher Richtung Kampf gehen.
Ja, ja.
Das ist sehr, sehr deutlich spürbar.
Ja, also, ja. Und das zeigt natürlich auch, dass es dann eben nicht auf der Bedürfnisebene, dass es nicht spürbare Bedürfnisse sind, wenn darüber Diskussionen entstehen in einem Bedürfnis nach Gerechtigkeit, oder wie man es auch immer nennt, dass meistens die Menschen mit ihrer Aufmerksamkeit eben im Außen sind, in bestimmten Strategien, in bestimmten Ideen, wie Dinge zu funktionieren haben und eben nicht erstmal nur im Kontakt mit ihrem Bedürfnis. Weil wenn sie das wären, wären sie nicht so fixiert auf bestimmte Strategien im Außen.
Ja. Mir hat das auch sehr gut gefallen, was ich letzthin von Inbal Kashtan gelesen habe, zu diesem Thema auch, wie ist das mit Fairness und Gleichheit? Alle, die Kinder haben, kennen das ja nur zu gut, diesen Streit. Ja. Moment, der hat 5 Gummibärchen und ich habe aber nur 4 und sofort geht der Streit los und so entsteht ja auch der Eindruck, dass dieser Wunsch nach Fairness, nach Gleichverteilung ein zentrales Bedürfnis ist, was aus meiner Sicht ein Irrtum ist.
Ja,
aber Inbal hat das nochmal, finde ich, sehr schön zusammengefasst, indem sie sagt, sie erkennt immer mehr, dass hinter diesem Wunsch nach Gleichverteilung, nach Fairness, letztlich steht, dass es kein Vertrauen gibt, dass die eigenen Bedürfnisse zählen.
Ja,
so wie du auch sagtest, dass die eigenen Bedürfnisse wirklich zählen und gehört werden. Und deshalb muss ich mich an solchen Hilfskonstruktionen festhalten.
Ja, ja.
Wie, ich krieg 5 Gummibärchen und du kriegst 5.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und dieser Wunsch, wirklich zu spüren, dass die eigenen Bedürfnisse zählen. Und ich erinnere mich, dass ich einen Film gesehen habe über ein Waisenhaus in Ungarn. Ich habe leider gerade vergessen, wie die Frau hieß, die das ursprünglich gegründet hat.
Ja. Yeah.
Und dort haben die ein System entwickelt mit Babys auch. Und die hatten einen sehr geringen Personalschlüssel. Deshalb konnte sich nicht ständig jemand um ein Baby kümmern.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Die haben aber für jedes von diesen Babys dann, wenn das Baby dran war, sich komplett auf dieses Kind konzentriert.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Da war wirklich die Aufmerksamkeit völlig bei diesem Kind.
Ja. Yeah.
Und da hat das vollkommen gezählt.
Ja. Yeah.
Das ist nur so und so oft dran gekommen. In der Zwischenzeit war tatsächlich auch niemand da für das kleine Kind, aufgrund des Schlüssels, den die einfach hatten, aufgrund der Notsituation auch.
Ja.
Und es war so beeindruckend zu sehen in dem Film, wie die Kinder darauf reagiert haben und was selbst in diesem Babyalter, wie ein Vertrauen entstanden ist, ja, meine Bedürfnisse zählen.
Ja, ja.
Also schon weit vor der sprachlichen
Ebene. Klar.
Das war sehr eindrücklich zu sehen, dadurch, dass wirklich klar war, dass es Zeiten gab, wo jedes Kind spüren konnte, ganz, ganz intensiv spüren konnte, ja, ich zähle, meine Bedürfnisse zählen.
Ja.
Und da ist jemand, der sich um mich kümmert.
Ja. Ja, ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, ich kenne den Film, ich weiß leider gerade auch nicht, aber ich weiß, welches Thema du meinst. Ja. Aber ich würde nur gerne nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin genannt hast. Also ich kann da 100% mitgehen, natürlich diese in Kindern müssen Bedürfnisse von außen extern genährt werden, damit sie überhaupt ein Gefühl dafür bekommen. Ja, als Erwachsene haben wir das, da können wir damit umgehen, können das dann Bedürfnis nennen, nach gesehen werden, Aufmerksamkeit. Kinder haben das erstmal nicht, sie entwickeln es durch den Kontakt mit eben mit Bezugspersonen, wie du das gerade beschrieben hast. Und da reicht dann bestimmt manchmal, wenn es eben nicht anders geht, auch eine kürzere Phase, wenn sie eben 100% da ist, 100% präsent ist. Ja. Ich möchte auf einen Punkt nochmal, der mir wichtig ist, du hast vorhin so den Begriff genannt, Hilfskonstrukt Werte. Da kann ich schon ein Stück weit mitgehen, weil in dem Sinne, dass wir sagen, okay, was wir in der gewaltfreien Kommunikation eben üben wollen, ist wirklich ein Kontakt mit Bedürfnissen, ja, auf individueller Ebene, subjektiv, wirklich zu spüren, okay, mit dem Gefühl ist für mich das Bedürfnis verbunden und damit in die Kommunikation zu gehen. Was ich aber vermeiden möchte, ist, dass der Eindruck entsteht, dass wir sagen, okay, eigentlich sind Bedürfnisse viel besser als Werte. Mhm. Weil Das funktioniert natürlich in der direkten Kommunikation. Ja, nur wenn wir Gruppen haben, die nicht mehr direkt kommunizieren können, ja, aus welchen Gründen auch immer, hast du eine indirekte Kommunikation, die immer über Werte geht. Also hast du hier, wir haben in Deutschland soziale Strukturen, die haben bestimmte Wertestrukturen. In der juristischen, in der ökonomischen Ebene. Und die können nicht alle individuell ausgehandelt werden. Die sind über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte entstanden. Und da ist mir schon wichtig klarzukriegen, dass diese Werte eben ist was extrem essentiell Wichtiges, die wir unbewusst in Kulturen, in Gesellschaften haben müssen, um überhaupt halt auf der Werte eben, auf der wir sind, überhaupt funktionieren zu können. Und natürlich hat es einen Einfluss auf mein individuelles Wohlbefinden. Und ich glaube sogar, dass man das gar nicht klar trennen kann. Ich glaube, dass wir, sag ich mal, auch einen Rückfluss von den Werten der Gesellschaft wieder kriegen, im Sinne von, dass ich auch vielleicht nicht neu, aber einen anderen Geschmack von Bedürfnissen entdecke. Ich sage mal folgendes Beispiel. Ich glaube, in China wirst du Schwierigkeiten haben, in den Leuten in Kontakt zu kommen mit deinem Bedürfnis nach Autonomie, Selbstverwirklichung. Also ich kenne einige Studien, die sagen, viele Chinesen können mit dieser Ebene wenig anfangen, weil das in ihrer Kultur über Jahrhunderte keine wirkliche Rolle gespielt hat. Und jetzt guck dir unsere Kultur an, wenn du hier was nennst, das Bedürfnis Autonomie und Selbstverwirklichung ist sowas von präsent, wenn du Leute fragst, ja klar, das brauche ich, das habe ich, das will ich. Ja, also ich glaube, dass es also auch ein Wechselspiel gibt zwischen den Werten, die in der Kultur gelebt werden, und dem, was wir als unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Genau natürlich wie andersrum. Ja, unsere individuellen Bedürfnisse schaffen über unsere Kommunikation, über das, wie wir uns mit unseren Mitmenschen austauschen, über das, wie wir wählen, wie wir unser System schaffen, schafft natürlich die Werte. Das ist auch klar. Aber was wichtig ist, man darf es nicht vermischen und auch nicht gleichsetzen und auch nicht zu sagen, eins ist jetzt wichtig, eins ist eigentlich das Richtige. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Bedürfnis eben die einzig wichtige ist. Wir sind eben auch kollektive Wesen und da spielen eben Werte rein und auch unbewusstes Verhalten in Gruppen. Ja.
Da sind wir ja wieder am Anfang, ne? Dann bin ich wieder im lebensfeindlichen Bewerten, wenn
genau.
ich sage, Bedürfnisse sind gut und genau. Werte sind schlecht.
Oder
Bedürfnisse sind das Bessere und Werte sind das Schlechtere.
Ja.
Dann bin ich wieder in dieser Kistenecke und ja, und damit ist ja auch der Kreis wie geschlossen.
Ja, es hat was Paradoxes, ne? Also irgendwo hat es was Paradoxes und gleichzeitig sehe ich nicht, wie man das auflösen kann. Und ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, es aufzulösen. Es scheint erstmal sehr viel Verwirrung zu produzieren. Das merke ich in vielen Kursen. So dieses, Menschen kriegen Kontakt zu ihren Bedürfnissen. Und dann, klar, so diese Sehnsucht, damit auch immer gesehen zu werden. Und dann alles, was bewerten ist, ist irgendwie unangenehm. Und dann komme ich mit so oder du mit so einem Satz, ne? Und dann sind sie erstmal wieder noch mehr verwirrt. Ja, oh Gott, ja wie? Ja, es ist schade, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie man es vermeiden kann. Ich will es auch mittlerweile gar nicht mehr vermeiden.
Ja.
Also, ja. Ja, es ist spannend.
Wie war das?
Ja.
Niels Bohr hat das, glaube ich, gesagt. Alle Dinge, die wirklich wahr, alle die Dinge, die wirklich wichtig sind, da ist auch das Gegenteil wahr.
Ja.
Nur bei
ja.
den banalen Sachen gibt's
eine
richtig
Klage.
Und falsch.
Ja.
Das hat mir auch gut gefallen.
Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich bin intelligent, das heißt, ich bin gleichzeitig doof, oder wie?
Eindeutig, Markus, eindeutig.
Okay, damit kann ich
aus langjähriger Erfahrung bestätigen.
Damit kann ich leben. Ja, okay.
Soweit für heute,
ja, das war spannend. Lass uns das beim nächsten Mal mit einem neuen Thema fortsetzen. Dann sagen wir Ade, oder wie?
Sagen wir Ade. Aber nicht zur guten Nacht oder vielleicht auch doch.
Okay.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss zusammen, danke. Bis zum nächsten Mal.
Das war gewaltfreie Kommunikation für die Ohren. Weitere Folgen finden Sie unter www.visionenundwege.de oder unter www.institut-sico.de. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vielleicht hören Sie wieder rein. Einen schönen Tag. Tschüss.